Inside Red Bull Bora Hansgrohe, der Podcast von OVB Online zur Tour de France. 3 Wochen begleiten wir mit Ralf Denk, dem Teammanager von Red Bull Bora Hansgrohe, das größte und erfolgreichste Radsportteam Deutschlands, durch die Frankreich-Rundfahrt. Ihr habt Fragen an Ralf Denk? Schickt sie an tobias.ruf@ovbmedia.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Tim Merlier gewinnt die 9. Etappe der Tour de France 2025. Tadej Pogacar bleibt im gelben Trikot. Ja, statt eines gemütlichen Einrollens in Richtung Zentralmassiv sehen wir ein unfassbar schnelles Radrennen mit einem tragischen Helden namens Mathieu van der Poel. Ordnen wir das Geschehen mit dem Teammanager von Red Bull, Bora Hansgrohe, ein. Damit Servus an Ralf Denk.
Hallo und schöne Grüße nach Rosenheim.
Ja, unsere ersten Worte, Ralf, sollen heute Mathieu van der Poel gebühren, der mit seinem Teamkollegen Jonas Rickard über 150 Kilometer vorne wegfährt. Am Ende fehlen wenige 100 Meter. Kurz vor dem Ziel wird er eingeholt. Es kommt zu einem Sprint, den Tim Merlier eben gewinnt. Aus Sicht von van der Poel und natürlich auch seines Teamkollegen. Radsport kann schon manchmal brutal sein, oder?
Ja, aber Chapeau an die Mannschaft Alpecin de Koenig. Chapeau an Jonas Rickard und Mathieu van der Poel, dass sie die vermeintliche Flachetappe, langweilige Flachetappe, das auch noch am Sonntag so gestalten, dass wirklich Spannung drauf war. Tolles Radrennen. Leider ist es dann für die Mannschaft Alpecin de Koenig und auch für Mathieu van der Poel. Ja, hat es nicht gereicht zum Sieg. Sie haben die Etappe entertained. Und ja, so entstehen ikonische Rennfahrer. Und Mathieu van der Poel ist für mich ein ikonischer Rennfahrer.
Wahrscheinlich haben sie uns beiden zugehört. Wir haben ja gestern noch kritisiert, die Streckenführung. Da hatten die beiden einen anderen Plan heute. Was hat denn dieses Rennen so unheimlich schnell gemacht, Ralf? Also das Stundenmittel von 49 km/h, so hoch hat es nicht mal der Veranstalter angesetzt. War es tatsächlich nur diese Attacke der beiden? Was hat denn sonst noch deiner Meinung nach dazu geführt, dass wir eben so ein extrem schnelles Rennen gesehen haben?
Ja, es war zeitweise Rückenwind. Das hilft natürlich, um den Schnitt nach oben zu treiben. Aber auf der anderen Seite war Alpecin de Koenig mega mutig. Gell? Du kannst natürlich, wenn du so erfolgreiche Tage mit 2 Etappensiege und dann schon das gelbe Trikot getragen, da kann man halt auch solche mutigen Aktionen starten. Warum haben sie sie gestartet? Weil sie relativ genau gewusst haben, sie haben im Sprint gegen einen Tim Merlier oder gegen einen Jonathan Milan höchstwahrscheinlich keine Chance. Wenn wir hier nochmal eine Etappe gewinnen wollen, bevor die Berge, weil Bergfahrer haben sie keine dabei, dann müssen wir irgendwas out of the box probieren. Und das haben sie mit dieser Aktion gemacht. Sie haben bei Kilometer Null angegriffen. Zwei Teamkollegen von einer Mannschaft haben über 5 Minuten zeitweise Vorsprung gehabt und ja, der Wind hat ihnen ein Stück weit geholfen, aber die beiden haben natürlich auch irre stark gebrannt.
Was heißt das denn jetzt für die Fahrer? Man hatte sich gefühlt ja darauf eingestellt, es wird nochmal vergleichsweise entspannt, wenn es dann morgen nämlich richtig zur Sache geht. Das Wetter ist inzwischen gekippt. Wir haben richtige Hitze in Frankreich inzwischen. Das hat doch nochmal richtig geschlaucht, auch psychologisch mit dem Blick auf eben das, was jetzt ab morgen los sein wird.
Ja, man hat es ja dann auch so auf die letzten 50 Kilometer gesehen. Es war richtig stressig für die Leute, die wo ums Gesamtklassement kämpfen. Auch für unsere Leute, Florian und Primož. Sie sind heute von der Mannschaft super aus dem Wind gehalten worden, aus dem Gröbsten gehalten worden. Das hat unsere Mannschaft heute wirklich hervorragend gut gemacht, meiner Meinung nach. Kompliment an dieser Stelle. Aber es war wirklich schwer. Der Tag war deutlich, deutlich schwerer, wie man es vielleicht so ja am Schirm hatte als Rennfahrer. Und da musst natürlich du auch als Rennfahrer zuerst mal klarkommen. Du denkst, ah, heute noch mal eine Flachetappe, bevor das morgen richtig schwer wird, massiv zentral und ein bisschen durchschnaufen, Beine lockern, vielleicht noch mal. Da war heute gar nichts. Da war richtig Radrennen mit über 50 km/h Durchschnitt.
Genau, du hast es angesprochen aus eurer Sicht. Ist es insofern gut gelaufen, als dass die Mannschaft sehr wachsam war, als der Wind da auch wirklich reingedrückt hat und das Feld kurze Zeit auseinandergenommen hat, hat man euch sehr präsent gesehen, du hast es angesprochen. Die Kapitäne wurden so beschützt, wie man sich das vorstellt. In Sachen Sprint, same procedure wie gestern. Jordi Moyes kann wahrscheinlich noch nicht und Danny van Poppel, wir haben es gestern ja ausführlicher gehabt, fehlt es dann an der Endgeschwindigkeit. So meine Ferneinschätzung aus Rosenheim.
Nee, Jordi Moyes wird Achter. Also für die Verletzung nicht so schlecht. Und er war im Finale noch ein Stück weit eingebaut neben Guirmay. Die Zusammenarbeit zwischen Dani van Poppel und Jordi Moyes hat nicht 100% geklappt. Sonst wäre wahrscheinlich noch eine bessere Platzierung drin gewesen. Aber ist er schon mal ein Lichtblick nach seiner schweren Sturzverletzung auf Etappe 3. Ist er wieder am aufsteigenden Ast und fährt heute ein Top-10-Ergebnis für uns ein. Wird uns nicht massiv weiterbringen, das Top-10-Ergebnis, aber die Tendenz ist zuerst mal gut, dass es sich von Tag zu Tag erholt. Und das heißt bei den Belastungen schon was.
Tadej Pogacar verliert mit Joao Almeida einen oder vielleicht seinen wohl wichtigsten Helfer im Hochgebirge. Bei jedem anderen Team hätte ich gesagt so, boah, das ist ein fetter Rückschlag. Ideal ist es natürlich nicht, aber wenn das einer wegstecken, kompensieren kann, dann doch eher Pogacar. Wie sortierst du das ein?
Ja, sicherlich wird er fehlen, der Mannschaft, aber es ist jetzt wahrscheinlich, glaube ich, nicht der Game Changer. Joao Almeida hat sich Rippen gebrochen, war wirklich schwer angeschlagen und hat sich da gestern noch durchgekämpft. War ziemlich klar, dass er entweder nichts bringt als Helfer oder dass er ausscheidet. Weil wenn er sich jetzt so durchschleppt, hat Tadej Pogacar von ihm als Helfer auch nichts. Deswegen für mich eigentlich relativ konsequent, dass er das Rennen aufgibt und sich neue Ziele setzt in der noch vorhandenen Saison.
Nur folgerichtig. In der Vorschau hast du gesagt, dass ihr die Tour in zwei Teile aufteilt. Beginnt jetzt morgen Teil 2?
Wir hoffen es, dass morgen Alexander Vlasov da ist, dass er ja besser fährt wie in der Saison dieses Jahr. Er hatte sich ja letztes Jahr bei der Tour de France verletzt. Das wurde dann zuerst mal versucht, konservativ zu behandeln. Man hat es dann am Saisonende doch noch operiert. Er hatte ein Haarriss an der Ferse. Er ist auch so die Spanien-Rundfahrt noch gefahren mit dem Haarriss an der Ferse. Man hat sich dazu entschieden. Das hat sehr, sehr viel Energie gekostet. Deswegen sehr später Saisoneinstieg und die Saison für Alexander Vlasov war alles andere wie gut. Wir hoffen, dass er morgen, wenn es berghoch geht, im Massif Central der Alte ist, der wo sicherlich mit den besten 15 mitfahren kann. Er selbst war ja schon mal Fünfter der Tour de France und da sieht man mal, was der Junge eigentlich für Klasse hat.
Okay, also Teil 2 fängt an. Das war die Ausgangsfrage. Morgen, oder ist oder hast, siehst du noch den Ruhetag als Punkt, wo du sagst, ab dann beginnt so diese zweite Hälfte, die du in der Vorschau angedeutet hattest?
Ja, ich sag mal, ab morgen schon. Morgen sind jetzt noch nicht die ganz langen Pässe. Also die Berge haben morgen keine 15 Kilometer, aber doch schon so 6, 7, 8, 9 Kilometer, die wo morgen einer nach dem anderen kommt. Und es ist keine Hochgebirgsetappe, aber doch eine hammerharte im Massiv Zentral eben.
Gut, Primoz Roglic ist als Kapitän in diese Tour de France gegangen. Jetzt liegt Florian Lipowitz in der Gesamtwertung vor Primoz Roglic. Ändert sich jetzt etwas an der Rollenverteilung oder schaut man sich morgen an und dreht dann vielleicht am Dienstag? Viele, vor allen Dingen deutsche Medien und Experten, fordern eigentlich jetzt mehr Support für Florian Lipowitz. Wie ist denn da die Lage momentan bei euch?
Beide werden unseren gesamten Support, was wir zur Verfügung stellen haben, bekommen. Und schlussendlich werden dann bei beiden die Beine entscheiden. Ich hoffe, dass beide gute Beine haben und dass sich beide weiterhin im Gesamtklassement verbessern.
Also kann man sie auf ein Level stellen?
Aktuell ja, weil sie sind ja nur ein paar Sekunden getrennt. Jetzt nach 10 Tagen Tour de France und mal schauen, wer dann wirklich das bessere Bergbein hat. Weil bis jetzt war er eher so, sage ich mal, Flachland und kleinere Hügel. Und jetzt kommen dann die Berge. Da werden wir dann sehen, wer von beiden am Berg, vor allem wenn es dann länger bergauf geht in die Pyrenäen, am Mont Ventoux und in den Alpen, wer dann wirklich auf die längeren Steigungen der bessere ist.
Und für Roglic natürlich auch gerade diese erste Woche wichtig, kein Sturz, dass er auch wirklich mal gut reinkommt in diese zweite Phase der Tour. Das war ja auch ein Fokus gerade für ihn. Wir wissen alle um die Anfälligkeit bei Stürzen.
Ja, Ist uns bis jetzt gut gelungen, kein Sturz. Klar, hätten wir uns den Zeitrückstand vielleicht ein bisschen weniger gewünscht auf der einen oder anderen Etappe. Wir sind aber bewusst kein Risiko gegangen. Vielleicht werden aus Sekunden jetzt mal Minuten im Hochgebirge und es bleibt für uns spannend. Also wie gesagt, wir haben auch gestern mal so über was kann man vorhersehen gesprochen. Es ist auch für uns, für unsere Experten, für unsere Datenanalysten super schwierig, da jetzt eine Vorhersage zu machen, sondern es wird wirklich die Beine und die Tagesform schlussendlich entscheiden.
Genau, das werden wir uns dann anschauen. So, machen wir einen kurzen Hintergrund heute. Ich will mit dir über das Transfersystem im Radsport sprechen und mit einem hartnäckigen Gerücht anfangen, das sehr präsent ist und auch die Hörer natürlich brennend interessiert. Es wird dich nicht überraschen, um Remco Evenepoel. Der wird mit Red Bull Bora Hansgrohe in Verbindung gebracht. Was kannst und willst du uns dazu sagen zu diesem Gerücht, das doch sehr präsent ist, vor allen Dingen in den internationalen Medien?
Ja, es ist ja kein Geheimnis, dass Remco Evenepoel ein toller Rennfahrer ist, Doppel-Olympiasieger, Weltmeister. Ich glaube, wenn man 18 Teammanager der ersten Liga fragt, dann wollen ihn alle 18 in der Mannschaft haben, also wir eingenommen. Aber er hat Vertrag mit seinem bestehenden Team. Zuerst muss er mal da das Gespräch suchen, dass er gehen will, eventuell. Und dann muss er auch da eine Lösung finden. Und solange dass es da keine Lösung gibt, brauchen wir gar nicht eingreifen. Und natürlich denkt man im Peloton oder im Paddock, ja, Red Bull ist jetzt da und da ist sehr viel Geld da und die können sich das hohe Gehalt, das was sicherlich ansteht, von Remco Evenepoel leisten. Ja, durchaus vielleicht möglich, aber zuerst muss er mal, wenn er wechseln will, eine Lösung mit seiner Mannschaft finden und dann können wir eingreifen.
Alles klar, vielen Dank für dieses Update. Ja, schauen wir uns das Transfersystem im Radsport kurz mal an. Du, Patrick Lefebvre, der Teammanager von Suda Quickstep, aber auch Fahrermanager wie Marc Bartra beispielsweise, fordern ein neues Transfersystem im Radsport. Jetzt nimm uns doch in die Basic mal mit. Wie läuft es denn bisher? Was sind denn die Probleme? Und vielleicht im zweiten Klapp dann. Wie stellt ihr euch das vor, wie so ein verbessertes Transfersystem aussehen kann? Fangen wir an. Wie sieht es grundsätzlich aus und was sind aktuell die Probleme, dass du, Lefebvre, Bator, deine Änderungen fordert?
Ja, es gibt zwei Arten. Es gibt einmal Transfersystem und einmal Ausbildungsvergütungssystem. Im Fußball haben wir Ausbildungsvergütungssystem. Wenn jetzt 60 Rosenheim einen guten Spieler in die Bundesliga bringt, aus der, ich weiß nicht, wo sie spielen, irgendwo in der Regionalliga vielleicht,
Ja, schön wär's.
oder Landesliga oder was
Ja,
weiß ich.
da müssen wir näher dran, ja.
Dann profitieren auch die, und das ist festgeschrieben, mit welchem Satz oder mit welchem Prozentsatz. Das gibt es im Radsport nicht. Und das war es auch immer für uns, für Team Auto Eder oder jetzt Grenke Auto Eder. Wir haben nie alle Rennfahrer Verträge bieten können, weil wir sehr, sehr gut ausgebildet haben. Zum Beispiel in Georg Zimmermann, aktueller deutscher Meister, ist auch bei Team Auto Eder Bayern Dortmunds gefahren, und Felix Engelhardt, der wohl eine tolle Österreich-Rundfahrt gefahren ist, ebenfalls. Denen haben wir aber keine Verträge bieten können aus Platzgründen, haben aber nie einen Euro gesehen, dass wir eigentlich denen das Radfahren an der Basic beigebracht haben. Und das ist das eine, wo ich klar dafür bin, dass auch kleinere Clubs oder kleinere Mannschaften im Nachwuchsbereich U17, U19, vielleicht sogar noch U23 eine Ausbildungsvergütung bekommen. Ein Transfersystem ist wieder was anderes. Das heißt, wenn jetzt Fahrer X bei einem Team unter Vertrag ist und will zu einem neuen Team gehen, dann muss der Fahrer zuerst mal eine Lösung finden mit seinem alten Team und dann erst von das neue Team eben reingehen. Also man darf jetzt nicht einfach reingehen und Fahrerangebote machen. Und das ist im Fußball ein Stück weit lockerer. Die Leitplanken sind ein Stück weit offener. Man kann auch mit Optionen arbeiten. Das ist im Radsport auch verboten.
Also
Dass
sowas wie
man,
eine Ausstiegsklausel meinst du mit
ja,
Optionen?
Ausstiegsklauseln geht noch, aber zum Beispiel Optionen im Fußball. Wenn einer nicht in der Startelf ist, sage ich mal 20 Mal, dann verliert der Vertrag für die Folgesaison seine Gültigkeit. Das ist
Okay.
zum Beispiel was ich im Fußball reinmachen darf, aber im Radsport nicht. Das heißt, die Leitplanken sind sehr, sehr eng bei uns in den Musterverträgen. Und da würden sich halt viele, sage ich ja mal, ein bisschen weitere Leitplanken sich wünschen, dass man auch gestalterisch oder kreativer werden kann, wie man mit Fahrern umgeht. Ich würde das primär auch gut finden, weil so ein Transfersystem, muss man wissen, es ist kein neues Geld im Kreislauf. Aber es ist immer neu oder frisches Geld für Mannschaften, die wo sich mit der Jugend befassen, die wo junge Fahrer ausbilden, die wo junge Fahrer entdecken. Das ist alles mit einer Heidenarbeit verbunden, die Talente zu scouten, zu verpflichten, dann besser zu machen. Und warum sollen die nicht dann profitieren, wenn eine große finanzstarke Mannschaft kommt und bezahlt denen was? Also, wie gesagt, ich würde mir einfach im Transfersystem weitere Leitplanken oder breitere Leitplanken wünschen und generell auch vielleicht ein Rückvergütungssystem für Clubs oder Nachwuchsvereine, die eigentlich die Basisarbeit machen.
Ist dann die UCI am Zug, oder?
Ah, ja, das ist obliegt unserem Weltverband und ich hoffe, dass man da auch so in Richtung Fußball mal schaut, was da möglich ist. Dann glaube ich, können wir da auch eine bessere Balance auch finden zwischen den sehr finanzstarken Teams und den nicht so starken Teams, wie sie finanziell ausgestaltet sind.
Alles klar. Vielen Dank für den Einblick und auch für die Verbesserungsvorschläge aus deiner Sicht. Ja, schauen wir auf morgen. Wir haben es ein paar Mal schon angesprochen. Normalerweise, Ralf, wenn wir hier an einem Sonntag zusammensitzen, sage ich immer zu dir, Ralf, guten Ruhetag, wir hören uns Dienstag. Ja, aber der Kalender meint es anders. Es ist nämlich ausnahmsweise kein Ruhetag am Montag. Es ist französischer Nationalfeiertag. Und da lassen Sie es sich natürlich nicht nehmen, eine Touretappe zu veranstalten und natürlich eine besondere. 163,5 Kilometer werden zwischen NSA und dem Skigebiet Le Mans d'Or gefahren. Es geht rauf und runter. 7 Anstiege der zweiten Kategorie. Das gab es noch nie bei der Tour de France. 4.450 Höhenmeter enden mit der Bergankunft am Puy de Sancy. Puh, was erwartet uns denn morgen? Es sieht brutal aus.
Ja, also ich erwarte morgen definitiv eine starke Ausreißergruppe, die auch stark umkämpft ist. Aber es geht vom Start an bergauf. Man wird nicht einfach so sagen können, na, ich gehe heute mal in die Ausreißergruppe. Da brauchst du wirklich einen richtigen Punch und gute Beine. Weil auf der Flachen, wenn eine Ausreißergruppe entsteht, dann kann man vielleicht schon mal mit sehr gutem Auge mitschwimmen und dann plötzlich ist man der Gruppe des Tages. Morgen musst du richtig können, richtig was drauf haben, dass du in die Ausreißergruppe gehst. Dann hat die Ausreißergruppe vielleicht sogar morgen, wenn sie groß genug ist, eine gute Chance, bis ins Ziel zu kommen, um den Tagessieg zu kämpfen. Und auf der anderen Seite könnte es vielleicht ein zweites Rennen geben, wo wirklich die Klassementsfahrer sich das Leben schwer machen und versuchen, sich einen Vorteil zu verschaffen vor ihre Mitbewerber. Also könnte es sein, zwei Rennen in einem. Könnte aber sein, dass die Mannschaft von Tadej Pogacar sagt, erste Bergankunft, der Tour de France, ich will gewinnen, wir holen alles zurück, was angreift und die Klassementsfahrer fahren oder machen sich den Tagessieg unter sich aus.
Eure Strategie, heißt sie weiter Richtung Gesamtklassement schauen oder schon mal die Fühler vielleicht Richtung Ausreißergruppe ausstrecken? Wie ist da die Herangehensweise?
Also ich glaube, dass ja wir, da ja wir nur drei Bergfahrer quasi dabei haben, werden wir zuerst mal relativ passiv fahren und in der Gruppe der Favoriten hoffentlich sitzen und dann schauen, wie weit die Beine von Florian und Primož uns tragen.
Das schauen wir uns morgen an und im Anschluss sprechen wir dann drüber. Denn auch morgen gibt es natürlich eine neue Ausgabe von Inside Red Bull Bora Hansgrohe. Und dazu sprechen wir jeden Tag mit dem Teammanager. Vielen Dank auch wieder heute an dich, Ralf Denk. Und damit schöne Grüße und bis morgen.
Schöne Grüße zurück und bis morgen.
Das war die aktuelle Ausgabe von Inside Red Bull Bora Hansgrohe, dem Podcast von OVB Online zur Tour de France. Ihr findet den Podcast bei allen gängigen Podcatchern und auf den Seiten von OVB Media und von Ippen Media. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.